Lohnt es sich zu beten? Vielleicht hast du schon lange für etwas gebetet, das bis heute noch nicht eingetroffen ist. Vielleicht hast du schon für Kranke gebetet, die aber trotz deines Gebets nicht geheilt wurden. Vielleicht hast du dir deshalb schon einmal die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt zu beten? Das ist unser Thema heute. Lohnt es sich zu beten? Wir wollen uns dazu einen Text aus der Bibel anschauen, und zwar die sogenannte Bergpredigt. In der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6, da spricht Jesus auch über das Gebet. Interessanterweise gibt uns aber Jesus in der Bergpredigt zuallererst zwei Beispiele dafür, wo ein Gebet keine übernatürliche Wirkung haben kann. Zuerst gibt Jesus uns in der Bergpredigt also zwei Beispiele, in denen sich das Beten tatsächlich nicht lohnt. Beispiel Nummer 1, wo sich das Beten nicht lohnt. Ich lese. Hier spricht Jesus: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Die Bibel, Matthäus Kapitel 6, Verse 5 und 6. Wenn es mir beim Beten in erster Linie darum geht, von anderen als fromm bewundert zu werden, dann lohnt sich mein Beten nicht. Ich habe beim letzten Vortrag darüber gesprochen. Deshalb spricht Jesus: Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Matthäus 6, Vers 6. Es heißt also, wenn ich bete, um von anderen gesehen zu werden, um von anderen als fromm gesehen zu werden, um von anderen bewundert zu werden, dann lohnt sich das Beten nicht. Beispiel Nummer 2, wo sich das Beten nicht lohnt. Hier spricht Jesus, ich lese: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Matthäus 6, Vers 7. Jesus sagt, wenn wir beim Beten plappern wie die Heiden. Was ist damit gemeint? Warum plappern Menschen auswendig gelernte Worte immer und immer wieder gedankenlos vor sich hin beim Beten? Was ist dabei das Ziel, wenn Gebete ständig wiederholt, wiederholt, wiederholt werden, diese auswendig gelernten Formeln? Was ist dabei das Ziel? Warum beten Leute so? Sie möchten vor Gott religiöse Leistung vorweisen. Es geht da um religiöse Leistung. Das ist ein Versuch, Gott durch religiöse Leistung zu besänftigen oder sogar Gott durch religiöse Leistung zu beeindrucken. Das ist ein Versuch, das Wohlwollen Gottes durch religiöse Leistung zu verdienen. Jesus spricht hier in unserem Text: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Jesus sagt, es ist eine falsche Annahme. Sie meinen fälschlicherweise, sie würden erhört werden, um ihrer vielen Worte willen. Eine falsche Annahme. Es ist nicht die mangelnde Anzahl von Worten, es ist nicht die mangelnde Anzahl von Wiederholungen, es ist nicht die mangelnde Anzahl von Gebeten oder ungenügende religiöse Leistung, die Gott davon abhalten, Gebete zu empfangen. Das Wort Gottes sagt, ich lese, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Erst wird hier gesagt, Gott hat alle Macht, alle Kraft und Gott hat Ohren zu hören. Es mangelt Gott also nicht an Kraft, Gebet zu erhören. Es mangelt Gott nicht an Ohren, Gebete zu erhören. Hier ist was anderes gemeint. Ich lese. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Die Bibel, Jesaja, Kapitel 59, Verse 1 und 2. Hier macht das Wort Gottes eine schockierende Aussage. Die schockierende Aussage ist, Sünde trennt uns von Gott. Denn hier sagt das Wort Gottes, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Sünde blockiert die Gebetserhörung bei Gott. Sünde blockiert, dass unsere Worte zu Gott kommen. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das Wort Gottes macht ganz klar, jeder Mensch hat gegen den heiligen Gott gesündigt und hat deshalb den Zorn Gottes und die ewige Hölle verdient. Wir lügen uns gegenseitig an, wir sind anderen neidisch, wir streiten uns. Kaputte Beziehungen, Hass und Krieg sind die Resultate unserer Sünde. Jeder Mensch hat gegen den heiligen Gott gesündigt und hat deshalb den Zorn Gottes und die ewige Hölle verdient. Aus Liebe zu den Menschen hat Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt geschickt. Gott, der Sohn, Jesus Christus, wurde Mensch, um freiwillig zum Kreuz zu gehen, um freiwillig am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben. Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben, ewiges Leben, Zugang zu Gott sind unverdiente Gnadengeschenke, die uns Jesus Christus allein am Kreuz möglich gemacht hat, weil er die Strafe, die auf uns lag, am Kreuz auf sich genommen hat und freiwillig bezahlt hat und vollkommen bezahlt hat. Jesus spricht von sich selbst. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14,6. Das heißt, Sünde trennt uns von Gott. Die einzige Möglichkeit, von Sünde rein zu werden, ist, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Von Jesus reinwaschen zu lassen. Dann, durch Jesus, hat ein Mensch Zugang zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nur durch Jesus kann ein Mensch Frieden mit Gott machen. Nur durch Jesus kann ein Mensch ein Kind Gottes werden. Nur durch Jesus hat ein Mensch Zugang, offenes Ohr bei Gott und darf Gott Vater, Papa nennen. Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Matthäus Kapitel 6, Vers 7 bis 8. Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern, leere Worte ständig wiederholen. Braucht ihr nicht, wenn du von neuem geboren bist, wenn du mir nachfolgst, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Durch Glauben an Jesus darf ein elender Sündenwurm wie ich den allmächtigen, ewigen Schöpfer des Universums Vater, Papa nennen. Durch Jesus muss ich mir das Wohlwollen Gottes nicht verdienen, denn ich bin ja tatsächlich geistlich vollkommen bankrott, vollkommen von der Gnade Gottes in Jesus Christus abhängig. Ich kann mich keiner geistlichen Leistung rühmen, ich kann mich aus eigener Kraft nicht vor Gott gut und gerecht machen. Das kann niemand. In Jesus Christus hat Gott mir sein Wohlwollen, sein offenes, sein gütiges, sein barmherziges Ohr geöffnet, aus Gnade allein durch Jesus Christus. Ich darf als bedürftiges, geistlich armes Kind vor meinen gnädigen und gütigen Vater kommen, der alles über mich weiß und der auch weiß, was ich brauche, was ich benötige, ehe ich ihn bitte. Lohnt es sich zu beten? Lohnt sich das? Wenn du noch nicht die lebensverändernde Entscheidung getroffen hast, zu glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, wenn du noch nicht die lebensverändernde Entscheidung getroffen hast, zu glauben, dass Jesus lebt und dein Leben verändern kann, Jesus als deinem Herrn und Retter zu folgen, wenn du das noch nicht getan hast, dann lohnt sich das Beten für dich tatsächlich noch nicht. Schockierend. Das einzige Gebet, das Gott immer erhören wird, von jedem Menschen, das einzige Gebet, das Gott immer, immer, immer garantiert erhören wird, ist das folgende Gebet: Jesus, sei mir Sünder gnädig. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Jesus, hilf mir, dir nachzufolgen. Dieses Gebet wird Gott immer, immer, immer erhören. Lohnt es sich zu beten? Lohnt es sich zu beten? Nachdem Jesus uns hier in der Bergpredigt, in der Bibel, zwei Beispiele gezeigt hat, wie wir nicht beten sollen, gibt er uns jetzt ein Beispiel dafür, wie wir beten sollen, das sogenannte Vaterunser. Jesus spricht, ich lese erstmal den ersten Teil dieses Gebetes vor. Jesus spricht: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Erst einmal, das ist ein Gebet für Menschen, die schon zu Jesus gekommen sind, die Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben und die deshalb Gott ihren Vater nennen können. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann beginnt dieses Gebet mit drei Bitten. Bitte Nummer 1, geheiligt werde dein Name. Bitte Nummer 2, dein Reich komme. Bitte Nummer 3, dein Wille geschehe. Was bedeutet das? Geheiligt werde dein Name. Was ist damit gemeint? Geheiligt werde dein Name. Müssen wir irgendwas tun? Muss der Mensch irgendwas tun, um dafür zu sorgen, dass Gott heilig wird? Nein, das ist damit nicht gemeint, denn durch das ganze Wort Gottes, durch die ganze Bibel sehen wir ganz klar, Gott ist heilig. Zum Beispiel spricht Gott: Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Bibel, 3. Mose 11, Vers 44. Ich bin heilig, sagt Gott. Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Es mangelt Gott an nichts. Gott ist in sich selbst vollkommen. Gott braucht nichts von dir oder von mir oder von irgendjemand, um vollkommen, um heilig zu sein. Geheiligt werde dein Name bedeutet also nicht, lasst uns jetzt Gott heilig machen, sondern lass uns dich, Gott, als heilig erkennen, als heilig achten, als heilig verehren, als heilig lieben. Lass uns dir die Ehre geben, die du verdient hast. Unsere menschliche Natur hat ein verzerrtes Verständnis über das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Manchmal neigen wir dazu, zu denken, Gott existiere nur, um uns zu dienen. Dann kommt man im Gebet zu Gott und betet, Gott, bitte tue dies, Gott, bitte tue das. Wir geben Gott dann eine To-Do-Liste und wir sagen, mach das mal bitte. Dann behandeln wir Gott wie einen Diener, wie einen Butler, wie einen Knecht, der dafür zu sorgen hat, dass ich reich, gesund und glücklich bin. Und wenn dann das nicht so passiert, dann fragen wir, wie kann Gott das zulassen? In dieser Denkweise wird Gott nur zu einem Mittel zum Zweck. In dieser Denkweise wird Gott nur zu einem Mittel zum Zweck, um das zu bekommen, wonach ich wirklich verlangen habe, was ich wirklich als kostbar schätze. In dieser Denkweise wird Gott nur zu einem Mittel zum Zweck, um das zu bekommen, wonach unser Herz wirklich verlangen hat, was unser Herz wirklich liebt. Da wird Gott nur als Diener, als Mittel zum Zweck, in diesem verzerrten Verständnis über das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Jemand hat Jesus einmal Folgendes gefragt, ich lese, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Die Bibel, Matthäus 22, Verse 36 bis 38. Jemand kam zu Jesus, hat gesagt, Jesus, was ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste, das ein Mensch in seinem Leben tun muss. Wenn ich sonst keine Gebote bewahre, was ist das eine Gebot, das unbedingt eingehalten werden muss? Das einzig Wichtige, was ich in meinem Leben tun soll? Die Antwort ist, Jesus spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das bedeutet, wenn das Allerwichtigste ist, das ich in meinem Leben tun muss, dann ist es auch die allergrößte Sünde, es nicht zu tun, Gott nicht so zu lieben. Dann ist es die allergrößte Sünde, die ein Mensch begehen kann, Gott nicht zu lieben mit ganzem Herzen, nicht zu lieben mit ganzer Seele, nicht zu lieben mit ganzem Denken. Dann ist das die allergrößte Sünde. Warum, mag jetzt einer fragen, ist das die allergrößte Sünde? Die Antwort ist, weil Gott dich genau dafür geschaffen hat. Das ist das einzige Ziel deines Lebens. Du bist von Gott gewollt, du bist von Gott geschaffen, du existierst, weil Gott dich gewollt hat, für den einzigen Sinn und Zweck, damit du dich an Gottes Herrlichkeit erfreuen kannst und Gott lieben kannst. Dafür existierst du. Gott existiert also nicht, um dir zu dienen, sondern umgekehrt, du existierst, um dich an Gott, an seiner Herrlichkeit zu erfreuen. Du existierst, um Gott zu genießen, um Gott über alles zu lieben, um Gott als heilig und wertvoll zu schätzen. Um Gottes atemberaubende Herrlichkeit zu sehen, zu schmecken, zu ergreifen, dich daran zu erfreuen. Gott ist tatsächlich das wunderbarste, kostbarste, wertvollste Wesen des Universums. Das liebenswerteste. Er hat unsere Liebe, unsere Anbetung absolut verdient. Deshalb spricht Jesus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Warum sollen wir beten? Geheiligt werde dein Name, weil unser sündhafter Eigenwille, unser Fleisch, kein Interesse daran hat, den Namen Gottes zu heiligen. Weil unser sündhaftes Fleisch, unser Eigenwille, kein Interesse daran hat, Gott zu lieben. Wir haben kein Interesse an Gottes Herrlichkeit. Interessiert uns nicht. Wir wollen unsere eigene Herrlichkeit zur Schau stellen, nicht die Gottes. Wir lieben uns selbst. Das ist die Rebellion gegen Gott. Das ist die Definition von Sünde. Diese Sünde, diesen Unwillen, Gott zu lieben, Unwillen, Gottes Herrlichkeit zu sehen, ist unsere größte Not. Die größte Not, die du und ich haben. So spricht Jesus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist folgendes Gebet: Lass mich persönlich, Gott, lass uns als Menschheit erkennen, wie atemberaubend herrlich du bist. Hilf uns dabei, deine Herrlichkeit zu sehen, zu lieben, zu achten. Denn wenn wir erkennen würden, wie herrlich du bist, wie heilig du bist, wie barmherzig und gnädig du bist in Jesus Christus, wie kostbar, wie wertvoll, wie lebenserfüllend du bist, Gott, dann würden wir dich ganz automatisch lieben. Dann würden wir uns ganz automatisch jubelnd an dir erfreuen. Dann würden wir unsere Lebenserfüllung bei dir allein suchen, nicht in den Dingen dieser Welt. Dann würden wir unser Leben dir bedingungslos anvertrauen. Dann würden wir unser Leben so ausrichten, dass sich unser Leben um dich allein dreht. Dann würden wir dich zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Wenn wir das machen würden, dann würden wir den Sinn und den Zweck unseres Lebens erfüllen. Lohnt es sich zu beten? Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mein Leben zu verschwenden. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als an meinem Lebensziel vollkommen vorbeizuleben. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mein Leben mit unwichtigen Nebensachen zu verschwenden, aber dabei das einzig Wichtige, das einzige, was zählt, zu verpassen. Gott mit ganzer Kraft zu lieben. Darum lohnt es sich zu beten. Darum lohnt es sich zu flehen, zu bitten. Das Vaterunser ist ein Flehen um Gottes Hilfe. Ein Flehen um Gottes Hilfe, mein Leben für Gott, mein Leben für seine Ehre, für sein Reich zu leben, mein Lebensziel nicht zu verpassen. Das, wir lesen hier, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Matthäus 6, 9 bis 10. Mit anderen Worten, wir beten dann: Übernimm du die Herrschaft in meinem Herzen. Übernimm du die Herrschaft in jedem Bereich meines Lebens. Übernimm du die Herrschaft in den Herzen aller Menschen. Erwecke noch viele Menschen zum rettenden Glauben an Jesus, dass auch sie Rettung finden und Erfüllung finden in Jesus Christus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe. Dazu muss ich auch erst einmal wissen, was überhaupt der Wille Gottes ist. Was ist denn sein Wille? Gott hat uns seinen Willen in seinem Wort offenbart. In der Bibel können wir lesen, wer Gott ist, wie sein Wille ist für unser Leben. Dein Wille geschehe. Ich muss also erst einmal das Wort Gottes lesen, um den Willen Gottes zu erkennen. Und dann beten wir: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, schenke mir Glauben, dir absolut zu vertrauen. Schenke mir deine Kraft, deinem Wort zu glauben und danach zu leben. Schenke mir Vertrauen, dass dein Plan der bestmögliche Plan für mein Leben ist. Selbst wenn Leid, Not und Verfolgung dazugehören. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist auch ein Bitten um Wegweisung. Dein Wille geschehe, zeige mir den Weg, den ich gehen soll in meinem Leben. Bitte führe und leite du mich. Jesus hat uns versprochen, dass er der gute Hirte ist. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, und sie folgen mir nach. Johannes 10, 27. Es ist ein Gebet, bitte führe und leite du mich. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Bitte forme mich nach deinem Willen. Dein Wille geschehe. Das Gebet geht weiter mit, gib uns heute unser tägliches Brot. Lass mich nicht mein Leben verschwenden mit Sachen dieser Welt. Gib mir genug für heute. Lass mich niemals vergessen, dass du es bist, der mich versorgt. Dass mein Brot von dir kommt, dass du es bist, der die Saat wachsen lässt. Dass du die Sonne schenkst, dass du den Regen schenkst. Dass du mir den Herzschlag schenkst, meinen Atem. Dass ich das aus eigener Kraft nicht kann. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns auch heute Gnade und Kraft und Segen und Stärke, um diesen Tag zu leben. Es geht weiter und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Matthäus 6, Vers 12. Mit anderen Worten, Herr, ich sehne mich danach, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Aber meine Sünde kommt mir immer wieder in die Quere. Ich habe heute schon wieder gesündigt. Vergib uns unsere Schulden. Ich stehe geistlich arm und bankrott vor dir. Ich brauche die Gnade, die du mir in Jesus anbietest. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Weil du mir aus Gnade meine große Schuld am Kreuz vergeben hast. Wie kann ich nicht auch da den Menschen vergeben, die gegen mich gesündigt haben? Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das Gebet endet in Vers 13 mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein Einverständnis, ich habe keine Kraft, um der Versuchung und Sünde zu widerstehen. Das kann ich aus eigener Kraft nicht. Ich brauche deine Rettung davon. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ich bin abhängig von deiner Kraft, von Gottes Kraft. Herr, ich bin abhängig von dir, Gott, von der Kraft, die du mir durch Jesus Christus geschenkt hast, den Heiligen Geist. Bitte befreie mich von Versuchung und Sünde. Bitte heilige mich, verändere mich mit deiner Kraft, damit mir nichts mehr im Weg steht, meine Lebenserfüllung, meine Freude in dir allein zu suchen, damit mir nichts mehr im Weg steht, dich mit ganzer Kraft zu lieben und so deinen Namen zu heiligen. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Gebet, das sich lohnt zu beten. Bete es mit mir. Lass uns das Vaterunser gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.